Willkommen zu einer neuen Folge von Metal Minds The Pit Unplugged, dem Metal.de Podcast. Heute sprechen wir nicht nur über eine neue Platte, sondern auch über die Geschichten, Haltungen und Entwicklungen dahinter. Mein Name ist Diana Heinbucher und ich führe euch wie gewohnt durch diesen Pit und mein heutiger Gast ist Matze von Ängst. Ängst stehen seit mittlerweile 10 Jahren für deutschsprachigen Punkrock mit klarer Kante, ehrlichen Texten und einem Blick auf das, was in, Gesellschaft und Szene vielleicht oft schief läuft. Und dabei erheben sie nicht den Zeigefinger. Anlass für unser Gespräch ist also zum einen das neue Album Gute Laune, welches am 27.02. erscheinen wird. Und zum anderen wollen wir auf 10 Jahre Ängst zurückblicken. Ich bin gespannt, was mir Matze gleich erzählen wird. So dann ab in den Pit mit uns. Matze, schön, dass du da bist.
Einen wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde.
Bevor wir beginnen, erstmal, wie geht's dir heute?
Ja, gut. An sich gut. Ich will nicht meckern. Ich versuche mich gerade 26 ein bisschen alle positiver zu sehen. Aber musste mich gerade tatsächlich hart wieder über die Bahnverhältnisse in der großen Berliner Hauptstadt aufregen. Der Winter kommt scheinbar jedes Jahr sehr überraschend und war eine Punktlandung, dass ich es hier zum Podcast geschafft habe. Aber ansonsten geht's mir super.
Okay, dann versuchen wir nicht in übertriebene Positivität zu verfallen, aber wir versuchen trotzdem das Positive zu sehen. Gut, Matze, ein neues Album ist immer auch ein Zeitdokument. Und wenn du jetzt auf den Entstehungsprozess oder auf die Entstehungsphase von Gute Laune zurückblickst, in welcher Zeit habt ihr denn die Songs geschrieben? Also wann sind die entstanden und was hat euch da gesellschaftlich oder vielleicht auch persönlich umgetrieben?
Also der Großteil der Songs ist so Anfang, würde ich sagen, 2025 entstanden. Ein paar Songs gab es schon so ein bisschen Ende 24, an denen wir dann weiter rumgebastelt haben. Und ja, im Vergleich zu den anderen Alben ist die Platte weniger im großen, gesamtlichen, gesellschaftlichen Kontext zu sehen. Ich meine, da haben wir viel schon drüber auf den anderen Platten gesungen, über soziale Ungerechtigkeiten und eher globalere Themen. Die Platte beschäftigt sich tatsächlich eher mit so den kleinen Alltagsgeschichten, die uns persönlich betreffen und ist sehr persönlich geprägt, muss man dazu sagen. Wir haben uns bei der Platte, wie soll man jetzt sagen, es gab kein Konzept. Also wir haben jetzt nicht gesagt, das wird jetzt eine Punkplatte, das wird eher eine poppige Platte, eher eine mainstreamige Platte, sondern wir haben uns wirklich gesagt, 10 Jahre, lass mal einfach machen. Also wir schreiben einfach drauf los, auf die Themen, die uns interessieren. Und wenn wir Bock haben, eine absolute Knüppelnummer zu machen, dann passiert das. Und genauso wird auch eine Ballade drauf sein, wenn sich das gerade richtig anfühlt. Und für mich persönlich war 25 ein sehr schweres Jahr, ein sehr herausforderndes Jahr, wie man so schön sagt. Und ich konnte mir da viel von der Seele schreiben und das hat halt geholfen. Es war so ein bisschen, so mein bisschen persönliches Therapietagebuch gewesen 2025. Und ich glaube, das unterscheidet das Album auch ein bisschen von den Vorgängeralben. Es ist auf den ersten Blick sehr durchmischt thematisch. Im Großen und Ganzen ist aber der rote Faden, dass es alles irgendwelche Themen sind, die uns, glaube ich, alle irgendwie im Alltag auch betreffen. Und das kann es dann, glaube ich, wieder auch für den Zuhörer sehr interessant machen.
Genau, also ich hatte ja die Ehre, schon in die Platte reinhören zu dürfen. Und ich habe so gedacht, das sind ja schon irgendwie so Geschichtenlieder, also Geschichten aus dem Leben, ne? Und lass uns einfach mal so ein bisschen auf die Songs schauen. Du hast gerade gesagt, dass das so ein bisschen auch persönlich geprägt ist. Und ich habe mir jetzt hier so die Themen aufgeschrieben: Männlichkeit, Shift in der gesellschaftlichen Struktur, Ballast einer Beziehung. Können Beziehungen überhaupt positiv sein?
Bleib ich auch.
Roter Teppich, der Song Sichtbarkeit, unsichtbar, wenn wir nicht aktiv sind, vielleicht auch so ein bisschen die Maschinerie der Musikbranche. Also ich habe da hier so ganz viele verschiedene Themen rausgearbeitet bzw. rausgehört. Und lass uns doch mal auf diesen Song Großstadtprolet eingehen. Nur Mutti ist die Beste oder Mutti ist die Beste überhaupt.
Ist er so? Ja, also der Song, der hat sowieso, erstmal hat er als Auftakt eine ziemlich coole Geschichte, weil das Instrumental, das gab es schon eine ganze Weile. Und wir haben da so ein bisschen hin und her überlegt, gab es so verschiedene Ansätze auch, thematisch, was wir darauf schreiben. Und irgendwann Anfang, muss so Anfang Sommer 25 noch gewesen sein, habe ich in der Bahn gesessen und habe wirklich mir gegenüber so diesen absoluten Prototypen männlich, toxische Männlichkeit, Vollidioten-Proll sitzen gehabt. Also, wo ich echt dachte, krasse Scheiße, so weit, dass es sowas wirklich noch gibt, so, ja. Also wirklich diese Bilder, die ich in diesem Song beschreibe, mit auf dem Boden rotzen und Handy laut aufdrehen und sich die Kippe drin anmachen und wer will mir denn was und so weiter. Und ich war wirklich so, ey, scheiße, der Typ, der wird jetzt auf jeden Fall mein neuer Songtext und ich bin dem auch wirklich stalkermäßig hinterhergefahren. Also ich musste eigentlich aussteigen und ich habe gesagt, weißt du, ich habe den nur die ganze Zeit beobachtet und ich schreibe relativ viel, auch wenn ich unterwegs bin in der Bahn und so weiter. Und die ganze Zeit immer nur mit dem Handy gesessen und eigentlich musste ich gar nicht groß nachdenken, weil ich musste diesen Typen nur angucken und einfach alles aufschreiben, was der so verkörpert. Und ja, unterhaltsam, aber gleichzeitig auch erschreckend. Und der Song ist natürlich auch ein bisschen ironisch auch geschrieben, ne? Also da sind natürlich auch so Textpassagen drin. Ich bin noch kein Homo, ich brauche keine Liebe. Also ich hoffe, dass die Zuhörer schon raffen, dass das natürlich aus einer anderen Sichtweise geschrieben ist und so weiter. Und ja, das ist auf jeden Fall einer meiner Lieblingstracks auf der Platte.
Genau, also hat mich auch voll abgeholt. Vor allem auch sozusagen unter der aktuellen Debatte sozusagen. Also ich meine, wir reden ja sehr viel über Männlichkeit, toxische Männlichkeit, über das gesellschaftliche Bild von vielleicht auch von Beziehungen, ne, dass sich da was ändern muss. Jetzt gerade ist sehr aktuell diese Debatte um die Teilzeitpflicht, dass sie abgeschafft werden soll, was natürlich dann auch zur Folge hätte, dass sich ja unsere gelebte Wahrheit oder von vielen, dass sozusagen Männer arbeiten gehen und Frauen sozusagen sich um die Care-Arbeit kümmern, dass das tatsächlich kippen würde, ne? Und dann würde natürlich so ein Männlichkeitsbild, nur Mutti ist die Beste, ne? Und die Olle, die kann das mal machen und ich bin nämlich wie Rotz am Ärmel. Das würde dann ja kippen. Und das hat mich tatsächlich, also bei dem Song ist das mir tatsächlich durch den Kopf gegangen.
Ja. Also es ist allgemein, ich muss echt sagen, ich finde das einfach immer wieder einfach so erschreckend, dass wir eigentlich 2026 immer noch so auch Diskussionen über Gleichstellungssachen und toxische Männlichkeit und so weiter führen müssen, weil also muss dazu sagen, bei mir ist das so, ich bin eher in einem frauendominierten Haushalt groß geworden. Mein Vater, der war beruflich viel unterwegs, meine Mutter aber auch Vollzeit arbeiten, aber bin natürlich bei meiner Großmutter, meiner Mutter groß geworden. Da wurde immer, also Frauen haben immer gearbeitet bei uns in der Familie und so weiter. Daher hatte ich tatsächlich in meiner Sozialisierung, gab es da eh nie so diesen Unterschied so, ne? Also mein Vater hat auch, wenn er zu Hause war, gekocht und keine Ahnung, und geputzt, also bis heute so. Und daher ist es sowieso für mich ein sehr schwieriges Thema, aber es ist einfach tatsächlich immer noch Fakt, ne? Und auch bin ja Sozialarbeiter noch neben der Musik und wenn ich mir einfach ansehe, zum Beispiel, was einfach auch durch diese ganzen Social Media Geschichten jungen Menschen und speziell halt eben auch jungen Männern, also für Rollenbilder suggeriert werden und wie man zu sein hat und was ist ein echter Mann und ja, feste dir halt an der Birne. Ne? Und ich meine, dasselbe muss man natürlich auch sagen, wird einfach auch immer wieder natürlich auch jungen Frauen suggeriert. Also Durchschnittsalter meiner Jugendlichen so bei mir im Club ist so zwischen 14 und 16 Jahren. Und auch diese Frauenbilder, die Frauen zu sein haben und so weiter, die werden auch jungen Mädels aufgedrückt. So, ne? Und wenn ich mir natürlich dann so gewisse politische Parteien angucke, die ganze Scheiße natürlich noch krass pushen und dieses klassische Familienbild wieder zurückhaben wollen, da kriegst du natürlich dann richtig das Kotzen so, ne? Und deswegen finde ich, ist es immer wieder wichtig, auch auf diese Thema halt hinzuweisen. Und wir versuchen das natürlich so ein bisschen in so einer humoristischen Art, aber auch mit dem Zeigefinger schon zu machen. Also auf unsere eigene männliche Gattung, ja.
Es ist super spannend. Also gerade, also ich komme ja aus Chemnitz, also aus dem Osten der Republik. Da ist es ja auch was ganz anderes. Also bei uns ist es ja auch normal, ne, dass Frauen Vollzeit arbeiten, dass die Kinder in die Kinderkrippe, in den Kindergarten gehen. Also das ist bei uns ja wirklich normal und das bedeutet ja einfach auch, dass eben alle, die in diesem Haushalt leben, etwas dazu beitragen müssen.
Und einfach auch in dieser Gesellschaft. Ne?
Ja, genau. Aber lass uns mal weitergehen. Also wir haben ja sozusagen, ach nee, warte, ich hatte noch einen Gedankenblitz, als du das gesagt hast, dieses Bild, was da den Jugendlichen vermittelt wird. Es ist sehr lustig, meine Tochter, die ist 14 und die hatte gerade in Ethik, mussten dir so Fragen zum Sinn des Lebens beantworten.
Oh Gott, wenn sie eine Antwort gefunden hat, kannst du dich bei mir melden.
Also ich fand das auch super schwer. Und in welcher Gesellschaft wollen wir leben, war dann auch so eine Frage. Und hat meine Tochter tatsächlich hingeschrieben, ich möchte nicht von Männern regiert werden. Und hat die Ethiklehrerin unten drunter geschrieben, sehr interessant.
Ja, aber muss man doch mal ganz ehrlich sagen, hat sie ja absolut recht. Also wir haben jetzt auf unserer letzten Tour auch genau dieses Statement auch auf der Bühne gerissen, weil man ja mal sagen muss, wer verzapft denn seit Hunderten bis Tausenden von Jahren die ganze globale große Scheiße im großen Stil? Also es sind ja Männer. So, und ich denke ganz ehrlich, wir hätten viele, viele Probleme weniger, also auch politisch gesehen, wenn sich da Frauen an den Tisch setzen würden. Ja, weil man sieht ja immer wieder, wie halt auch im großen Stil wirklich die Creme de la Creme der toxischen Männlichkeit globale Probleme auslöst. Also allein, wenn ich jetzt an diese Situation halt gerade im Kopf denke, wie Zelensky bei Trump war, ja, und also wie da miteinander umgegangen wurde, ja, und da denkst du dir doch einfach so, das kann doch nicht wahr sein, so, das sind Leute, die regieren unsere scheiß Welt, und dann ist das hier im Prinzip nichts anderes als ein großer Schwanzvergleich, und es wird ja nicht darüber nachgedacht, dass da wirklich Entscheidungen für Millionen von Menschen getroffen werden. Und das beobachtest du ja immer wieder. Und ich glaube tatsächlich, also aus tiefster Überzeugung, dass viele, viele Dinge einfach auch anders und friedlicher ablaufen würden, wenn Frauen sich zusammensetzen würden.
Mhm. Ja, absolut.
Außer Alice, die nicht.
Ja, wir müssen da ein paar Abstriche machen, aber grundsätzlich ja.
Irgendwann ist immer.
Ja. Irgendwas ist immer. Ihr habt doch diesen Song Sandra auf der neuen Platte mit drauf. Ich habe jetzt mir so hingeschrieben, Ballast einer Beziehung könnte man jetzt aus verschiedenen Perspektiven betrachten.
Absolut, absolut. Also ich sag mal so, der ist natürlich auch mit dem Augenzwinkern zu sehen, der Song. Ne? Also da steckt sicherlich auch viel Autobiografisches drin, da steckt aber auch viel drin, so, naja, was man oft mal so aufgreift in Beziehungsgesprächen mit Freunden, aber auch mit Freundinnen. Und ich meine, ist ja nun mal so, wie oft, also ich glaube, vielen ist das auch schon mal passiert, eigentlich willst du nur ein bisschen daten, vielleicht eine gute Zeit haben, aber du gehst jetzt ja nicht mit dem Gedanken drin, ich will jetzt hier eine Beziehung führen. Und auf immer stehst du 2 Monate später da und denkst so, scheiße, was ist denn jetzt hier passiert? Wieso bin ich denn jetzt hier in so einem Beziehungskonstrukt drin? Und vielleicht auch nicht unbedingt das, was ich mir jetzt so vorgestellt habe. Also der Song ist natürlich sehr übertrieben. Das geht ja schon sehr darum, dass man einen Partner hat. Wir haben es natürlich jetzt aus der männlichen Sicht gesungen. Lässt sich aber natürlich komplett auch transponieren auf genau umgekehrte Rollenverhältnisse. Und ich glaube, der ein oder andere hat es dann halt einfach auch schon mal gemerkt. Also gerade eben warst du noch mit deinen Kumpels unterwegs und hast ein wildes Rock'n'Roll-Leben gehabt und so weiter. Und ja, immer bist du in einer Partnerschaft und alle dreht sich nur darum, mit Schwiegermutter zu belustigen und keine Ahnung, geh mal nicht so oft in eine Kneipe, mach mal nicht mehr so viel Musik. Also alles, das, was am Anfang eigentlich so interessant war, dass jemand gedatet hast, ist auf einmal komplett scheiße. Also ich glaube, das haben viele schon mal in ihrem Beziehungsdasein erlebt.
Spannend.
Also ich glaube, ich kann nur als Beispiel sagen, ich habe mehr als einmal erlebt, dass am Anfang einer Kennenlernphase jetzt oft war, oh toll, du machst Musik und ich halte das immer relativ im Hintergrund, weil das soll nicht so präsent sein. Am Anfang ist ja eigentlich auch scheißegal, ob man jetzt Musik macht oder sonst was, geht ja eher um den Menschen dahinter. Aber wenn das natürlich dann irgendwann auf den Tisch kommt, ist das am Anfang oftmals sehr interessant gewesen, oh toll, und ich finde das total super. Und natürlich ist das kein Problem, dass du Musik machst und dann sagen wir mal ein paar Monate später ist das, ja, du bist ja nur unterwegs und ständig hast du Gitarre in der Hand und auf einmal ist es dann auf einmal doch ein Problem und so weiter. Ne? Und das ist immer sehr interessant. Also das beobachte ich auch in vielen Gesprächen mit Freunden und Freundinnen. So, ne? Also ich habe auch eine sehr gute Freundin, die hatte das auch gerade hinter sich mit der Typ, der noch gesagt hat, nee, es ist überhaupt ja kein Problem, dass du männliche Freunde hast und ja kein Problem, dass du gerne tanzen gehst und so weiter. Also ich bin ja überhaupt kein eifersüchtiger Typ und wir haben uns ja auch so kennengelernt. Naja, und 3 Monate später, ja, das geht ja nicht. Ist ja immer mit Männern weg und du gehst ja tanzen und so weiter. Und ich glaube, viele haben das schon mal erlebt und diese Situation haben wir in Sandra sehr humoristisch versucht aufzugreifen.
Ja, fand ich gut. Also sozusagen, ich habe da sowohl die männliche als auch die weibliche Perspektive sehr gut rauslesen können. was man sich aber ja, also sozusagen das, was du jetzt gerade beschrieben hast, also ich denke da tatsächlich auch viel drüber nach, ob sozusagen in unserer Gesellschaft, die ja nicht gesund ist, wir leben ja in einer Gesellschaft, die uns eher krank macht, ob da überhaupt noch es möglich ist, eine gesunde Beziehung zu führen. Also das ist so das eine. Das andere ist aber natürlich auch, dass es ja, wenn man Dinge nicht ausprobiert, findet man ja nie heraus, ob es tatsächlich funktionieren würde, ne?
Und absolut. Und es ist das, ich glaube, das ist auch groß, das große Problem unserer Gesellschaft. Es ist ja immer, weißt du, wir leben ja auch im Zeitalter von Tinder, Bumble, Hinge und Co. und immer schneller, immer noch ein Swipe weiter, es könnte immer noch besser sein. Ich glaube, es ist super schwierig heutzutage, auch ab so einem gewissen Alter, auch wirklich eine gesunde Beziehung zu führen oder eine Beziehung auf Augenhöhe, die nicht besonders toxisch ist. Also leider muss ich da sagen, steckt auch, wie gesagt, ich habe es ja schon angeteasert am Anfang, also mein Jahr 25 war auf jeden Fall eine Vollkatastrophe und ich kann da auch ein Lied von singen und ich glaube, dass es sehr, sehr schwierig ist und ich verstehe auch tatsächlich viele meiner Bekannten, die sagen, ey, ich habe die Schnauze voll, ich bleib alleine.
Ja, ja, absolut. Das ist auch ein Narrativ, was ich gern benutze. Genau. Jetzt habe ich tatsächlich darüber den roten Faden verloren.
Metal.de, der Beziehungspodcast.
Genau. Aber tatsächlich ist es ja so. Also wir sind ja alles Menschen und wir sind soziale Wesen und ohne Beziehungen geht das nicht, ne? Also seien das jetzt sozusagen romantische Beziehungen oder seien das auch freundschaftliche Beziehungen, ne? Also wir brauchen das und wir müssen uns irgendwo klar sein sozusagen, was lassen wir zu, wie uns andere behandeln, müssen aber gleichzeitig auch so sehr ehrlich mit uns selbst ins Gericht gehen. Wie behandle ich denn andere? Ne?
Absolut, absolut. Mega wichtig. Und das ist ja nicht so einfach, wie man sich das vorstellt. Also ich kann da auch ein Lied von singen. Aber gehen wir mal weiter zum nächsten Song, würde ich sagen.
Du hast ja ein Lied davon gesungen. Okay, der nächste Song, den ich mir hier hingeschrieben habe, das ist schön, weil das auch so ein bisschen dran anknüpft, was du gesagt hattest. Sozusagen, dass viele ja auch unterschätzen tatsächlich, was es bedeutet, Musik zu machen. Und bei dem Song Roter Teppich habe ich das nun wieder so ein bisschen mit rausgehört oder für mich hineininterpretiert. Sozusagen diese Maschinerie Musikbranche, ne? Wenn ich unsichtbar bin oder wenn ich nichts mache, dann werde ich unsichtbar. Und viele Künstler hasseln da ja so auch hinterher, dass sie meinen, ich muss hier die ganze Zeit Content zum Beispiel produzieren, um sichtbar zu sein, weil sonst gehe ich unter. Das habe ich da so ein bisschen rein interpretiert. Aber jetzt habe ich schon ganz viel vorweggenommen. Roter Teppich, erzähl mal.
Also vornweg ist tatsächlich einer meiner absoluten Lieblingstracks auf der Platte. Ich finde, der ist sehr energetisch, sehr stark und spielt sicherlich teilweise das, was du gerade gesagt hast, mit rein. Ist aber auch ganz viel, das ist tatsächlich ein Song, der ist situativ entstanden. Also ich war auf einem Konzert, auf einem großen Konzert mit einem Kumpel und wir hatten noch Einladung für Backstage-Party und ich bin eigentlich da nicht der Fan von. Also ich gehe zu einem Konzert, um mir das Konzert anzugucken und mir geht jetzt auch keiner ab, wenn ich jetzt da irgendwie im Backstage abschimmel und weil ich ja selber weiß, wie das ist. Also ne, die Band, die dann da spielt, die ist eigentlich durch, weil die da 2 Stunden Alarm gemacht hat. Dann muss man da aber noch im Backstage rumhängen und sind wir mal ehrlich, also wer schon mal so auf so einen großen Backstage-Partys war, in der Regel hast du da, weiß ich nicht, 70% irgendwelche Leute rumhängen, die sich für die Band eigentlich gar nicht interessieren, sondern die eigentlich nur daran interessiert sind, irgendwelche Instagram-Fotos zu machen, ihre Reichweite zu erhöhen. Ist ja in dem Text auch so eine Textpassage drin, das Konzert nicht gesehen, trotzdem auf die Party gehen. War tatsächlich bei mir genau dann auch so ein Moment, dass ich da stand und dachte, ach du Scheiße, was ist denn das jetzt hier, irgendwelche Tattoo-Models und irgendwelche Leute, also die eigentlich nur daran interessiert sind, okay, wer ist hier wichtig, wer kann für meine Netzwerkarbeit wichtig sein und dann wurde Fotos gemacht und jeder, also und alle sind super, super interessant und saufen dann den kostenlosen Shampoos da weg oder so kostenlose Bier und dann denke ich mir so, okay, vielleicht im Schlager oder im Pop, aber ey, das ist bei Punkbands, finde ich das irgendwie so, also ich finde es total abfuck so, also ich kann damit einmal nicht anfangen, weil es für mich halt so geheuchelt ist und also bei uns zum Beispiel kann ich sagen, unser Backstage bei Engs, der sieht seit Jahren so weit von dermaßen unrock'n'roll aus, weil meistens da ein paar Jungs bei uns, die haben Kinder in der Familie und so weiter, da wird da wird geschlafen, da sind die Kinder, da ist Kinderbespaßung am Start, so, da sitzt mal Mutti und Papa irgendwie. Und das war, der Großteil trinkt auch irgendwie keinen Alkohol, wenn sehr in Maßen. Also bei uns ist eher die Crew, die den Rock'n'Roll-Lifestyle leben und nicht die Band. Und da bin ich auch sehr glücklich drüber, muss ich sagen. Und finde halt eben diese ganze Maschinerie dahinter. Und da spielt eben auch genau, wie du es angeteasert hast, dieses, oh, man muss immer Social Media machen und man muss immer Hände schütteln und immer connecten und Netzwerken und so weiter. Meine Fresse, Alter, ich bin doch kein Startup-Unternehmen. Ich möchte einfach Punkrock machen, ich möchte Musik machen. Und dass dieser Rattenschwanz, der da irgendwie dranhängt, der mittlerweile aber so wichtig geworden ist, eben, oder vermeintlich so wichtig geworden ist, den finde ich sehr, sehr schwierig. Und den Song für Roter Teppich, kann ich dir tatsächlich sagen, den habe ich im Uber geschrieben, in 25 Minuten Heimfahrt von dieser Party. So, und ich glaube deswegen, also das war wirklich, ich musste mir ja keine großen Gedanken machen, weil ich habe einfach nur, das, was ich da ich war da eine Viertelstunde auf dieser Party und habe die Schnauze voll gehabt, ne? Und kann mich da auch nur an eine Situation erinnern, also mich hat da kein Arsch irgendwie angeguckt, so. Und dann stand da so eine, ich denke mal, so eine Tattoo-Artist-Influencerin, keine Ahnung, stand dann da die ganze Zeit rum und hat wirklich da versucht, mit allen Fotos zu machen. Die hat sich überhaupt nicht für mich interessiert. Und irgendwann kam aber einer von der Band und meinte, Mensch, Angsty, geil, dass du da bist und bla. Und das hat die geschnallt. Und dann hast du richtig gesehen, wie die Handy in irgendwas gegoogelt hat, irgendwie, was ich mache, wer ich bin. Und er hat immer, oh, hi, und oh, wie geht's dir? Und oh, wollen wir mal ein Foto machen? Und bla. Und ich dachte nur so, ey, ist das, ich bin hier im falschen Film oder was so, ne? Und ja, das kann man nur dazu sagen. Und ich meine, es sind ja auch immer wieder Debatten. Also das fing ja an mit ne, Rammstein und Co., was da so auf Aftershow-Partys abgeht. Ich glaube tatsächlich, als Künstler hast du das immer ein bisschen selber in der Hand, ob du da Bock drauf hast oder nicht. Mir ist natürlich auch klar, dass da hier und da natürlich auch Managements im Hintergrund stehen, die sagen, ey, wäre jetzt schon wichtig, dass wir uns hier mal sehen lassen und dies und das mal machen und so weiter. Aber auch diese ganzen Awards und so weiter. Ne? Also das ist auch teilweise, also ich glaube, ich war in meinem Leben vielleicht zweimal oder so auf irgendeinem so im Rock- und Metal- und Punk-Award irgendwie und das meistens nur, um wirklich irgendwelche Kumpels zu sehen, die nicht in der gleichen Stadt leben. Liebe Grüße an Ghost Kid, um mit dem dann mal einen zu brettern irgendwie. Und aber ansonsten ist das überhaupt nicht meine Welt.
Ich finde das total, total schwierig, also auch was du angesprochen hast, dieses Authentische, ne? Ich finde das immer tatsächlich, ich sage das jetzt mal so, liebe Hörerinnen und liebe Hörer, liebe Bands da draußen, ich finde das immer ganz gruselig, wenn mit so Influencern zusammengearbeitet wird oder so Reaction-Videos oder sowas, weil das hat für mich nichts tatsächlich mit der Tiefe von Musik zu tun. Das
absolut. Absolut. Also wir hatten, ich muss wirklich dazu sagen, also wir hatten das auch einmal in unserer Bandhistorie, da war es schon eine Weile her, irgendwie also jetzt im zweiten Album oder so, und da wurden wir auch so ein bisschen übergangen und haben davon ja Schmidt gekriegt, auf einmal, man muss irgendwie sehen, dass irgendwelche Influencerinnen auf einmal da irgendwelche Bilder mit unserem Merchandise gepostet haben und ich dachte mir so, sag mal, was ist denn das für eine Scheiße, so, ne? Also wir haben, also da wurde dann halt, ich glaube, da ist so ein bisschen Geld geflossen und selbst wenn nicht, also keine Ahnung, ich soll einen scheiß Pullover kaufen, wenn sie da Bock drauf haben, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass die Mädels vorher noch nie was von Ängste gehört haben und auch gar keine Berührungspunkte mit dieser Musik haben wollten und dann wurden da so halb sexy, laszive Bilder irgendwie mit unserem Ängsten gemacht, haben wir gedacht, aber ey, also wir stehen ja nur musikalisch genau für was anderes, so, und es war mir so unangenehm und irgendwann dann auch angeschrieben worden, ja, warum teilt ihr die Bilder nicht? Ja, aus Gründen, so, weil das wird sowas für eine Scheiße, so. Und seitdem haben wir da aber auch ein extremes Auge drauf und sind, also, du, wenn Leute Sachen mit unserem Merch posten oder Promo für uns machen, weil sie da Bock drauf haben, ist das super geil, auch irgendwie Reaction-Videos und sonst was. Aber ich werde jetzt einen Teufel tun, um irgendwelchen Leuten Kohle in die Hand zu drücken, zu sagen, ey, bitte kannst du mal sagen, dass wir eine ganz tolle Band sind und das ein ganz tolles Album ist und so weiter, weil, also, wir sind am Ende des Tages, wir sind jetzt vielleicht nicht die krasseste Knüppel-Punk-Band der Welt, aber wir sind immer noch eine Punk-Band. So. Und also ich brauche das nicht und ich möchte das auch nicht.
Naja, also es gibt ja auch so Modelle, dass sozusagen die Fans dann sich in verschiedene, keine Ahnung, Gold, Silber, Platin, keine Ahnung, hast du nicht gesehen, einkaufen können und dann zum Beispiel mitentscheiden können, was sozusagen, welche Reaction gemacht wird oder mit wem ein Podcast gemacht wird oder sowas, wo ich mir denke, wieder eine Person, die sich an der Arbeit anderer bereichern möchte. Also
absolut, ey, das ist alles so ein Wahnsinn. Also, nur mal kurz einen Einbruch zu machen, das ist ja auch so ein neuer Trend, denn immer wenn du dir Konzerttickets kaufst, dann kannst du dir jetzt ja ganz oft auch irgendwelche VIP-Tickets kaufen, dass du dann da ganz mal kurz mal Hände schütteln kannst. Und ich habe die Tochter von meiner Partnerin, die ist 12 und die steht halt hier so total auf K-Pop. Und dann habe ich gekickt, also K-Pop sowieso mein absoluter Endgegner, ja. Und da kannst du dir für 1.500 Euro kannst du dir ein Ticket kaufen, da kannst du, steht genau drinne. Da kannst du dich 2 Minuten lang mit einer 7-köpfigen Band unterhalten, kannst ein Foto machen, so, aber es gibt auch noch ein Catering. Also da kannst du noch ein paar Stullen und ein paar Gürkchen naschen für 1.500 Euro, ja. Um Gottes Willen, so, ja. Und das ist aber nicht nur in den Bereichen so. Also mittlerweile ja ganz viele Rockbands und so weiter auch. Und also nee, sorry. Also das finde ich, also das ist, und da siehst du dann aber eben diese Maschinerie, ne? Und dass dann irgendwie auch Rock und so weiter eben auch wirklich ausverkauft wird bis zum geht nicht mehr in ganz vielen Bereichen, ja. Und mir werdet als Künstler, ich muss dir ganz ehrlich sagen, also mir werdet als Künstler auch viel zu blöde, wenn da dann irgendwelche Leute stehen und ich schüttel denen dann die Hand und mache ein Foto mit dem und die zahlen dafür, weiß ich nicht, 500 Euro oder was. Also, das wäre mir halt einfach sau unangenehm, so, ja. Also, nee.
Ja, also bin ich total bei dir. Also, ich habe da auch schon mit Bands gesprochen, die sowas anbieten, die eben meinen, dass das wichtig ist, weil man ja sozusagen auch Erlebnisse bieten muss, um sozusagen die Fans da an sich zu binden. Ne? Wo ich mir so denke, ja, dann geh doch einfach nach der Show zum Merch, da kannst du genauso ein tolles Erlebnis bieten.
Absolut. Absolut. Und also ich meine, wer schon mal auf dem Angst-Konzert war, der wird zum Beispiel wissen, dass es bei mir so ist, ich stehe eigentlich zu 90% immer vor den Shows im Publikum, ich quatsche mit den Leuten, ich gucke mir auch immer die Supportbands an. Nach den Shows wird es bei mir meistens schwierig, es sei denn, es ist Tourabschluss, weil ich halt wirklich mal straight im Bus gehe, weil ich einfach schlafen muss und wegen Stimme und so weiter. Aber genau, also da hast du die Nähe und auch wenn wir unter, also auch wenn die Möglichkeiten sind irgendwie, ich stehe auch ganz oft vor den Venues und rauche ein und komischerweise sind die Leute ganz oft dann immer noch so, ja krass, der steht hier einfach draußen und raucht hier und quatscht mit uns und keine Ahnung. Und ich denke, ja, aber also warum denn nicht? Also ich bin ja jetzt, also und selbst wenn wir jetzt Zehntausender Hallen füllen würden, ja, also ist doch drauf geschissen. Also ich mache ja Musik für Menschen, mit Menschen, so, ja, und bin soziale Wesen und ich mag das auch, mich gerne zu unterhalten und so weiter. Aber dafür Geld zu nehmen, also finde ich halt so weit von dermaßen abartig. Also, naja, aber muss ja jeder selber wissen, ne?
Genau, das muss am Ende des Tages jeder selber wissen. Passt jetzt aber auch schön der Song Komm mit uns. Und habe ich mir hingeschrieben, Mehrwert von Gemeinschaft und Freundschaft. Und das hast du ja auch gerade schön beschrieben.
Ja, absolut. Also, ist auch, Komm mit uns ist so ein bisschen, weil da steckt sehr, sehr viel Persönliches aus dem letzten Jahr drin. Mir ging es eben nicht besonders gut und kann ich auch irgendwie problemlos sagen, also ich bin 40 geworden letztes Jahr und in 40 Jahren war das auf jeden Fall für mich das schwerste Jahr meines Lebens. Also da kam so viel Scheiße aufeinander und am Ende des Tages bin ich ja immer noch hier und habe zum Glück 26 dann doch noch erlebt, aber das ist zum ganz großen Teil wirklich der Verdienst von meinen Freunden. Und ich habe wirklich sehr gute Freunde, sehr enge Freunde, also die so unfassbar für mich da waren, also konnte ich selber ja nicht, also auch immer wieder rückblicken, muss ich immer sagen, man weiß, dass Freunde für einen da sind, aber wenn dann wirklich die Scheiße am Dampfen ist, ja, und das wirklich mal richtig hart auf hart kommt, da trennt sich dann auch so ein bisschen die Spreu vom Weizen und ich habe da ein unfassbares Privileg, also ich habe sehr, sehr, sehr gute Freunde, die mich so aufgefangen haben, so aufgebaut haben, wirklich aus den tiefsten Löchern rausgezogen haben. Und das nicht nur einmal im letzten Jahr und viel mit mir mitgemacht haben. Und da bin ich sehr, sehr dankbar. Und der Song ist auch so ein kleines Dankeschön so an all die Leute, ja. Also an dieser Stelle dicke Dankeschön an meinen Freund Basti und Sille.
Gut. Ich bediene mich gerne dem Münchhausen-Narrativ, sich selbst aus dem Schlamm ziehen. Wenn da keine Freunde da sind, schaffen wir auch das.
Absolut. Und ey, du, also ich bin auch jemand, der eigentlich, ich bin auch ein Stehaufmännchen, so, ne? Und muss ganz ehrlich sagen, hab das doch eigentlich immer in meinem Leben geschafft, aber ja, hätte ich auch nicht erwartet, so, dass mich das mal so hart trifft, aber es geht tatsächlich doch am Ende des Tages schneller, als man denkt, dass man es dann doch nicht mehr alleine schafft, so, und dann doch so tiefe Fallen ist, dass man nicht mehr alleine hochkommt und deswegen reden wir auch viel mit Leuten und versuchen auch wirklich immer sehr offen und gerade nicht solche, also auch solche negativen Sachen zu kommentieren, auch wenn es uns mal als Künstler nicht gut geht und so weiter. Und ey, holt euch Hilfe, das ist keine Schande. Also auch einfach wirklich zu sagen, Alter, ich stecke in so einem tiefen Loch drin, steht mehr, es ist keine Schande. Und das muss man auch machen. Und gerade die Menschen, die eben nicht so viele Freunde um sich herum haben, für die ist es noch viel, viel schwerer. Weil wenn keiner noch von außen drauf guckt und sieht, dass es dir schlecht geht und du aber selber nicht mehr die Kraft hast, noch irgendwie was zu ändern, das geht ganz, ganz schnell so. Ne? Und ich meine, man muss sich das immer wieder angucken, so, ne? Die Suizidraten in Deutschland, die sind auch ziemlich heftig, auch speziell gerade auch bei jungen Leuten tatsächlich. Und das passiert auch sehr, 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 sehr schnell und sehr, sehr oft, weil einfach keiner das sieht. So, ne? Und ja, passt aufeinander auf, sagen wir den Leuten immer. Ne? Passt auf eure Freunde auf. Nicht immer hier nur WhatsApp und SMS. Einfach mal durchrufen, mal vorbeigehen und wirklich mal gucken, wie es dem anderen geht. Ne?
Genau, also auch das ganz aktive Einchecken, sag ich immer. Also Menschen, also wenn jemand untergeht, ist es ja was ganz Stilles. Ne? Also wir haben sozusagen ja, wir bekommen immer suggeriert, dass wenn Menschen untergehen, dass sie dann mit ihren Armen fuchteln und um Hilfe schreien oder sonst irgendwas. Aber das passiert einfach.
Das sind ganz oft die Leute, also da kann ich auch nur von mir sprechen, das sind ganz oft die Leute, die nach außen am fröhlichsten und glücklichsten wirken und wo du denkst, die haben alles richtig im Griff. Und meistens sind es die Leute, weil die Leute, denen du das ansiehst, dass es dir nicht gut geht, so, die haben schon mal einen Schritt geschafft. Also die können das schon mal zeigen und da sind ja meistens schon Warnsignale da. Aber die Leute, denen, also ganz, ganz oft ist es wirklich so, den Leuten, denen es wirklich richtig beschissen geht, sind die, von denen du am wenigsten denkst. So. Und ich meine, wir haben es ja auch im prominenten Fall, sieht man es ja auch sehr, sehr oft. Ich meine, Chester von Linkin Park war ja ein sehr prominentes Beispiel, ja. Und wie schnell und wie rapide das dann einfach auch geht, ja. Und da sind Künstler, egal ob männlich oder weiblich, natürlich auch, weil wir sind natürlich eine sehr emotional geprägte Menschengruppe auch meistens und sind da leider auch sehr empfänglich für. Also sprecht auch viel mit Kollegen drüber und ja, ich glaube, da ist die Dunkelziffer an Leuten, denen es echt nicht gut geht, ziemlich groß.
Ja, absolut. Also es sind halt auch diese inneren Kämpfe einfach, ne? Also die nicht nach außen getragen werden, sondern mit den eigenen Dämonen muss man da ja irgendwo zurechtkommen. Ist jetzt nicht so das richtige Wort. Ja. Was aber dazu auch passt, also liebe Hörerinnen und liebe Hörer, das sind wirklich sehr viele schöne Songs auf dieser Platte, also 14 an der Zahl. Ich habe jetzt hier mir noch aufgeschrieben, Therapie, weil das gerade auch dazu passt. Ich glaube, ich brauche eine Therapie. Da muss man aber ja auch erstmal hinkommen. Also sozusagen das zu erkennen.
Ja, und vor allen Dingen erstmal eine kriegen.
Ja. Der Nächste, ja.
Es hat, also ich kann sagen, es ist ein sehr autobiografischer Song. Es wird immer suggeriert, wie ich es natürlich jetzt auch gerade mache. Holt euch Hilfe und so weiter. Leider ist das Gesundheitssystem, also auf jeden Fall in Deutschland, so von dermaßen hart im Arsch, wenn du halt seelische Probleme hast. Weil, ne, klar, mit einem gebrochenen Arm, gehst du ins Krankenhaus, dann wirst du operiert, dann kurierst du dich aus und dann ist gut. Seelisch ist es, kann ich dir sagen, also ich kann jetzt erstmal nur für Berlin sprechen, aber ich denke, das ist auch deutschlandweit ein Problem, super schwer tatsächlich Therapieplätze zu finden. Du kannst relativ schnell, wenn wirklich akut der Fall ist, kannst du relativ schnell in eine Klinik gehen und untergebracht werden. Allerdings wird dir da nicht geholfen. Also das ist dann wirklich, wenn Eigen- oder Fremdgefährdung ist, das geht relativ ratzbatz. Spreche ich auch aus eigener Erfahrung. Allerdings, wenn du zum Beispiel stationär aufgenommen werden willst, weil du merkst, okay, ich muss jetzt mal raus, ich brauche ein stationäres Therapieangebot, weil ich eben in einer schweren Depression stecke und nicht mehr rauskomme. Also ich kann dir sagen, bei mir in der Region ist es so, da hast du ungefähr eine Warteliste von 300 Leuten vor dir. Und wenn du akute Probleme hast und akut schnell Hilfe brauchst und eh schon mit allem überfordert bist, weil ja alles, wenn du jetzt wirklich in einer schweren Depression zum Beispiel steckst, ist ja alles für dich einfach, selbst Schuhe anziehen, ist ein Akt so, ne? Und dann aber dahinter zu sein und sich zu kümmern, dass du irgendwo professionelle Hilfe noch bekommst und so weiter, ey, das ist ein Drama. Also auch Therapeuten, ne? Klar, einen privaten Therapeuten kriegst du, ist ja kein Thema so, kostet halt einfach dich fast ein Huni pro Stunde. So, ob das jetzt so das Grüne vom Ei ist, das möchte ich mal so dahinstellen. Aber es ist echt ein Akt. So, ist wirklich ein Akt.
Ja, absolut. Also das ist überall so. Also es geht ja auch gar nicht bloß um Depressionen. Also sehr offen gesprochen, ich bin seit über 20 Jahren in Therapie tatsächlich. Und das sind ja sozusagen, ich habe zum Beispiel auch Bekannte, denen ich dann zum Beispiel sage, naja, es ist aber schon, ne, wenn du so darüber sprichst, dann solltest du vielleicht auch mal gucken, dass du irgendwie dich damit beschäftigst, dir vielleicht auch professionelle Hilfe holst oder so. und die dann eben sagen, na, so schlimm ist das nicht, da gibt es Menschen, die sind viel schlimmer dran. Aber sozusagen.
Ja, das ist aber das große Problem. Das ist nämlich, muss ich leider sagen, so habe ich mich auch getickt, so, dass ich ganz lange dachte, naja, komm, die ganze Scheiße, die du an der Backe hast und so weiter, gibt ja andere Menschen, die sind ja viel schlimmer, aber so darfst du ja nicht rangehen, weil, also erstmal fühlt jeder Mensch anders. Das ist schon mal das Erste, ja, und das ist ja kein Wettkampf. Also das ist ja kein Wettkampf, wem jetzt beschissener und dem, den es nach außen hin am beschissensten geht, der hat jetzt ein Recht, sich Hilfe zu holen, so, ne? Also, und diese Selbsterkenntnis ist schon mal der erste Schritt tatsächlich. Und ich kann das einfach nur jedem empfehlen, sich einfach mit dem, wenn man also das Gefühl hat, man kriegt gewisse Dinge nicht mehr hin, sich dem einfach mal auseinanderzusetzen. Und das ist ja auch, muss man ja auch dazu sagen, so gerade wenn du ja auch mit dem Thema dich beschäftigst, ist ja auch nicht so, du isst jetzt zum Therapeuten und der ist es jetzt. So, ne? Also, das ist so einfach ist es auch nicht. Und es ist auch nicht so, dass du jetzt irgendwelche Zauberpillen bekommst, die dir sofort helfen. Also, auch da medikamentös zum Beispiel eingestellt zu werden, das ist ein Prozess. Man muss gucken, wie lange und hat der mir auch gedauert. Und bis man da das Richtige gefunden hat und die richtigen Strukturen. Man muss natürlich auch selber mitarbeiten. Ne? Also, ist jetzt nicht so, dass du jetzt zum Therapeuten gehst oder stationär dich aufnehmen lässt oder Antidepressiva nimmst und auf einmal ist hier eine Woche später alles wieder in Butter. So, ne? Also es ist auch aktive Arbeit und das ist ein Prozess, der dich halt über Jahre bis Jahrzehnte oder vielleicht sogar bis zum Lebensende halt begleiten kann. So, ne? Man muss damit auch ein bisschen lernen, umzugehen.
Genau, absolut. Also es wird ja dann häufig gesagt, naja, aber der ist doch jetzt in Therapie oder die ist doch jetzt in Therapie. Aber es ist halt ein Prozess und dieser Prozess, der ist auch gar nicht einfach. Also was für Täler man da tatsächlich auch gehen muss, ne? Genau, und da ist dann natürlich auch wieder schön, wenn man nicht nur seinen Therapeuten oder seine Therapeutin hat zum Sprechen, sondern auch Freunde um einen herum, mit denen man da ganz offen drüber sprechen kann. Ne?
Absolut. Und ich sag mal eben so, dass deswegen ist es ja auch so wichtig, dass halt eben auch Leute, die in der Öffentlichkeit stehen, dieses Thema halt transparent machen, weil das gibt schon auch Menschen da draußen so ein Gefühl von, okay, ich bin nicht alleine damit, sondern also es gibt auch andere Menschen, die nach außen hin in dieser Glitzerwelt, Social Media und sonst was, die so happy aussehen und so weiter und ey, krasse Scheiße, die haben dieselben Probleme wie ich, denen geht's auch nicht gut und die sprechen auch über Depressionen, über Suizidgedanken, die sprechen darüber, dass sie tief gefallen sind und dass sie sich vielleicht Hilfe geholt haben und das erleichtert vielleicht vielen nochmal diesen Schritt auch wirklich aktiver zu machen, weil sie sich dann nicht mehr so beschämt fühlen, so, ne? Weil sie sehen, du bist halt nicht alleine. Ich glaube, das ist auch die Verantwortung, die du als Künstlerin aber auch hast, wenn du authentisch sein willst.
Ja, absolut. Die Zeit, die schreitet so voran, aber ich habe hier noch einen ganz großen Punkt, über den ich mit dir reden möchte. Und da komme ich zum Opener-Track der Platte auf die nächsten 10. Ihr werdet dieses Jahr 10 Jahre alt. Also erstmal herzlichen Glückwunsch.
Schön. Hätte ich doch mal länger aufbleiben.
Ja. Wenn du jetzt so auf 10 Jahre Ängst zurückblickst, was würdest du denn sagen, waren die wichtigsten Wendepunkte auf eurem Weg?
Ja, ey, also das war ja eine Werk- und Talfahrt. Also man muss dazu sagen, wir haben Ängst gegründet und haben uns ganz klar gesagt, das wird der letzte Anlauf. Also wir haben alles schon in verschiedenen Bands gespielt. Also ich und unser Tourmanager Tommy, der ist ja der 5. Bandmitglied bei uns. Wir sind wirklich eingetragen, 5 Bandmitglieder, 4 Musiker auf der Bühne plus unseren 5. Mann, der aber auch komplett Bandmitglied halt ist. Wir kannten uns schon aus der Band davor, weil der da auch schon für uns gearbeitet hat. Und das war dieser Anlauf zu sagen, okay, einmal noch mit 30 machst du das, aber kompromisslos. Also wirklich ohne zu überlegen, Konzept oder irgendwo einzusteigen in eine Band, wo schon im Prinzip Strukturen da sind, sondern wir haben gesagt, okay, ey, wir ziehen jetzt ein Ding nochmal hoch. Und dann ist auch, wenn es nicht klappt und das auch keine Sau interessiert, ist das auch vollkommen in Ordnung. Aber dann ist diese Frage, was wäre wenn? Dann ist die vom Tisch. Dann muss ich mich irgendwann auf dem Sterbebett nicht fragen, aber wären gewesen, hätte ich es nochmal versucht. So, ne? Und im Prinzip war eine Findungsphase am Anfang. Ich meine, wir hatten bei unserer allerersten Show, ey, da fällst du aus dem Essen, ey, da hatten wir noch einen Keyboarder dabei und einen zweiten Gitarristen und so weiter. Ja, war so ein bisschen Findungsphase, weil wir sind natürlich auch eine Band, die Wurzeln kommen aus dem Punkrock. Wir sind aber auch natürlich sehr, sehr poplastig, ne? Also, dann haben wir aber teilweise total die Metal-Elemente drin. Und ich glaube, der erste große Wendepunkt kam dann wirklich tatsächlich, als dann wirklich die finale Konstellation dann gefunden war, also dass wir wirklich die sind, die wir heute sind, also Bassist, Gitarrist, Schlagzeuger und ich als Sänger und unser Tourmanager halt eben. Und jeder von uns bringt tatsächlich komplett unterschiedliche Skills in die Band rein. Also unser Bassist, der war jahrelang Sänger bei den Five Bucks, das war eine so der bekanntesten Skatepunk-Bands, irgendwie so um die 2005 herum, war selber großer Fan, also muss man sich mal vorstellen, mein Bassist, da war ich Fan als Teenie. Unser Gitarrist Ramin, der kommt eher so aus dem technischen Metal. Unser Drummer kommt so ein bisschen, der ist auch so ein Querbeet-Typ, so, ne? Also der spielt viel Metalcore und so weiter, hat aber auch viel Hip-Hop und so gehört und ich bin halt eher so die Punk- und Pop-Atze. Und das war, glaube ich, schon so einer der ersten Schritte, wo sich dann wirklich viel verändert haben, als wir dann wirklich final die Kombination waren, uns auch aktiv dafür entschieden haben, wir wollen keinen zweiten Gitarristen in die Band holen, weil eben die Energie ist genau so, wie sie ist, ist sie gerade genau richtig. Ne? Und ich glaube dann einfach, wir erfinden uns auch immer so ein Stück weit mit jedem Album und vielleicht auch jedes Jahr und auch mit jeder Tour immer wieder so ein bisschen selber. Ist auch eine Textpassage, Familie sucht man sich nicht aus. Und wenn mich jetzt zum Beispiel Leute im Interview fragen, seid ihr jetzt die besten Freunde und so? Also ich sag dir, ich fahre mit meiner Band jetzt nicht in Urlaub und hänge jetzt permanent am Wochenende mit denen in der Kneipe rum. Muss ich auch ja nicht, weil wir teilen was ganz anderes miteinander. Wir teilen unsere Leidenschaft, unsere Freizeit, unsere Energie für was ganz Großes. Und das ist wie Familie halt so, ne? Und da bist du, da gibt's Höhen und Tiefen, aber wir haben es in 10 Jahren tatsächlich geschafft, irgendwie alle Höhen und auch alle Tiefen irgendwie gemeinsam zu überstehen. Und da sind wir auch stolz drauf, ja. Weil wir haben auch Momente, wo wir aufeinander losgegangen sind, wo wir uns angebrüllt haben, wo wir nicht miteinander geredet haben. Aber wenn die Scheiße richtig am Dampfen war und immer hart auf hart kam, haben wir immer wieder zusammengehalten. Ja? Und ich glaube, das ist, man sieht es ja nur oft, wirst du ja auch sehen, wie viele Bands irgendwie mal, dann steckt der aus, dann kommt der dazu, dann löst sich die Band auf, dann kommt die Band wieder und so weiter. Ja, weil das ist nicht einfach. Das ist nicht einfach, wenn du da viele Charaktere, die sich alle irgendwie vielleicht ein Stück weit selbst verwirklichen wollen und da in Hut zu bringen. Das heißt viel Ego, das heißt viel auf Zurückstecken, das heißt viel Kompromisse, das heißt viel Soziales miteinander engagieren oder ne, miteinander umgehen. Ist nicht einfach, aber fuck, 10 Jahre haben wir schon mal geschafft, ist schon mal nicht schlecht.
Ja. Also absolut, also auch wie du das gerade gesagt hast, ne? Also es ist ja sozusagen wichtig, dort nicht in Hegemonie zu verfallen oder in alles ist gut, sondern es muss sich ja einfach auch mal ordentlich gestritten werden. Also
absolut, können wir sehr gut.
Okay.
Also ich kann dir sagen, beim zweiten Album sind der Gitarrist und ich getrennt ins Studio gegangen, weil ich sonst Tote gegeben hätte. Und dann hat es ein Aussprachegespräch 7 Stunden in der Kneipe gebraucht, was, glaube ich, 3 Stunden anbrüllen war, 2 Stunden schweigen und dann irgendwie 2 Stunden heulen, sich in den Arm liegen. So, ne? Also, aber das gehört dazu. Ist eben auch eine Art von Beziehung, muss man sagen. Ne?
Ja, absolut. Also vor allen Dingen, gerade als Musiker, man verbringt ja auch extrem viel Zeit mit den Menschen, mit denen man da gemeinsam Musik macht.
Im Raum.
Genau. Wie ist das eigentlich bei euch? Also das Leben ist nicht leicht, gerade wenn man da so ein Musikerdasein noch mit wählt. Häufig wird sich diesem gesellschaftlichen Bild bedient, des ausgebrannten, finanziell schlecht ausgestatteten Menschen. Ich persönlich finde das immer ein bisschen schade, weil Musik ist ja ein sehr essentieller Beitrag zu unserer Gesellschaft. Wie geht es euch damit? Also wie schafft ihr es da, die Balance zu finden und vielleicht nicht auszubrennen? Und ich sag mal ganz flapsig jetzt, die gute Laune nicht zu verlieren.
Ey, jetzt ist jedes Mal eine Herausforderung. Ne? Also ich kann dir sagen, wir arbeiten hart und ich finde, wir haben sehr akkurate Ticketpreise und auch Merchpreise. Also ich finde, ich weiß nicht, ob ein Ticket bei uns kostet 39 Euro. Dafür kriegst du 2 Stunden Angst auf die Fresse plus immer eigentlich relativ coole Supportbands. Wir geben uns sehr, sehr viel Mühe, auch immer für ordentliche Bühnenbilder, für ordentliches Licht. Wir nehmen auch mal viel mit. Wir investieren halt auch wirklich viel. Und ich kann dir sagen, also keiner von uns lebt in Saus und Braus und wir gehen auch alle noch nebenbei arbeiten. Ja? Und ich glaube, das ist immer so ein, ich habe mal so schön gesagt, ich hasse es, wie sehr ich es liebe. Weil, ne, also, und es bringt ja natürlich auch genau das, was du am Anfang gesagt hast. Wir könnten auch dieses ganze Game krasser mitspielen. Wir könnten unsere Ticketpreise anziehen, könnten dafür aber einfach ein bisschen weniger investieren. So, ne? Wahrscheinlich würden die Leute trotzdem kommen, aber es ist auch dieser eigene Anspruch, den er hast. So, wir könnten Social Media nochmal anders betreiben. Wir könnten auch mehr mit dem Strom schwimmen. Wir könnten hier und da auch vielleicht zu gewissen Themen ein bisschen mehr die Fresse halten, weil wir dann auch wüssten, naja, da kommen dann vielleicht auch nochmal 1-2 Leute mehr und so weiter. Ne, könntest du alles machen, aber ich kann dir sagen, es ist nicht einfach. Es ist ganz oft eben, weil du viel auf der Strecke bleibst, du investierst viel Zeit, viel Energie. Privatleben leidet extrem drunter, Familie leidet drunter, ne? Weil du hast wenig Zeit. Ne? Und aber am Ende des Tages, wenn wir dann auf der Bühne stehen oder wenn wir dann ein Album rausbringen und so weiter und uns auch die Nachrichten von den Fans irgendwie erreichen, da kommt viel zurück, muss ich auch sagen, von unserer Fanbase, dann weißt du halt einfach, wofür du das gemacht hast. Ne? Und ich kann mir, also für mich ist das einfach der schönste Job der Welt und der wird am Ende des Tages auch nie für mich in Geld aufzuwägen sein. Da kann ich jetzt nur für mich sprechen, aber es ist schön, wenn der Mark 80 hängen bleibt und ich einfach auch davon sag mal leben kann und meine Kunst machen kann, ohne darüber nachdenken zu müssen, okay, kann ich am Ende des Monats irgendwie meine Plattenbaubude noch bezahlen? Aber ich werde das bis zu meinem Lebensende werde ich Musik machen und das nicht mit dem Gedanken, dass ich damit Millionär werden möchte. So, ne? Das ist egal. Also ich liebe den Scheiß einfach. So wie ich es mache, ist es einfach.
Mhm. Das ist schön. Das fällt mir, ich zitiere das relativ oft, das ist von Sir Peter Ustinov ist das. Der hat so ungefähr mal gesagt, von einem guten Kompliment kann ein Künstler einen Monat lang in seiner Dachkammer leben.
Ja, das kommt aber auch tatsächlich so hin. So, ne? Also ich werde versuchen, dem Finanzamt auch mal zu vermitteln, aber... Vielleicht kann ich Finanzamt rückzahlen und dann auch mit Komplimenten irgendwie lösen. Mal gucken.
Ich drücke die Daumen, dass das funktioniert. Okay, aber du hast gerade schon gesagt, dass es sozusagen ja auch ein Hobby ist. Also irgendwo ist es ja ein sehr leidenschaftliches Hobby, Musik zu machen. Und trotzdem findet ja eine Art, also wenn man jetzt 10 Jahre lang Angst macht, findet eine Art Professionalisierung statt oder beziehungsweise man entwickelt sich unweigerlich weiter, ne? Und wenn du das jetzt so ein bisschen vergleichst, ne, also sozusagen die ersten Angst-Songs, das erste, was ihr gemacht habt, mit dem, was ihr jetzt macht, wo siehst du die stärksten Veränderungen oder vielleicht auch die stärksten oder größten Learnings für euch?
Ich glaube tatsächlich, dass wir also vom Grundstil relativ gleich geblieben sind, was aber auch einfach für uns ist, weil wir uns noch nie in irgendwelche Schubladen gesteckt haben, sondern immer der ganze Schrank halt schon waren. Dementsprechend sind wir uns da relativ treu geblieben. Was allerdings sich echt verändert hat, ist, wir zerdenken nicht mehr alles. Also wir haben in 10 Jahren verstanden, du kannst dich hinsetzen und du kannst dir Gedanken machen und versuchen, Hits zu schreiben und sagen, oh, das ist jetzt das Thema und das Wort nicht benutzen, damit das im Radio gespielt wird und sonst was. Nach 10 Jahren haben wir gemerkt, da kannst du komplett drauf scheißen. Ja, also das ist auch ein Social Media Game. Also du kannst hochqualitative Social Media Content machen, ja. Da gucken dann 20.000 Leute drauf und dann haben wir zum Beispiel so ein Blödmanns-Video, da hat unser Gitarrist mich mal durch Zufall gefilmt, weil der immer diese Witze gibt, dass Sänger nicht mit anpacken. Und da wollte ich einmal war die Kamera an und ich wollte mit anpacken und wollte in eine Venue Kisten drin tragen und in dem Moment kam wirklich so ein 50-Mann-Fahrradkonvoi vorbei und ich konnte nicht in die Venue rennen. Und in dem Moment habe ich die Kiste auf den Boden geschmissen und habe gesagt, so, das meine ich wieder. Und leck mich am Arsch. 2 Millionen Leute haben diese scheiß Video geguckt, so, ja. Und du denkst dir so, was zur Hölle? Wieso gucken 2 Millionen diese Scheiße, ja? Und diesen ganzen hochwertig gemachten Content. Und mit Musik ist es genau dasselbe. Also ich glaube, wir haben mehr gelernt, mehr bei uns zu sein, mehr das zu machen, was wir gerade fühlen, ohne daran zu denken, wer da draußen das hören möchte. Also wir versuchen weniger, unsere Zielgruppe zu finden, anstatt uns selber finden zu lassen. Also die Leute, die mit unserer Musik was anfangen können, die kommen schon zu uns. Und dieses Konzept ist tatsächlich in den letzten 10 Jahren super gut aufgegangen, weil wir einfach sehen, dass die Leute, die zu Angstkonzerten gehen und war jetzt auf der 10-Jahres-Tour jetzt schon auf dem ersten Teil der 10-Jahres-Tour, die war ja sehr gut besucht. Ey, du hast vom Banker bis zum Bauarbeiter, vom Punk bis zum, keine Ahnung, Death Metaller hast du da irgendwie alle dabei. Also du hast doch viele Leute, die sagen, ey, eigentlich kann ich mit Rockmusik gar nicht so viel anfangen, aber bei Angst bin ich gerne. So, und ich glaube, dementsprechend haben wir da einiges richtig gemacht und das ist so die größte Veränderung, dass wir auch nicht mehr alles zerdenken.
Mhm. Ja, das ist schön. Ich glaube, das ist wichtig.
Ja, vor allen Dingen, das nimmt dir so extrem hart den Druck, so, ne? Also du kannst dich einfach aufs Musikmachen konzentrieren und kannst Songs schreiben, die dir selber halt auch gefallen und musst nicht die ganze Zeit da setzen, oh, wie kann ich das jetzt vermarkten und ist das jetzt gerade ein aktuelles Thema, was irgendjemand interessiert? So, nee, Mann, wenn mich das Thema interessiert und wenn mir der Song gefällt, dann ist doch alles gut.
Und ich glaube tatsächlich, dass es auch wichtig ist, um sozusagen lange Musik zu machen. Weil wenn du sozusagen Musik machst, in der Hoffnung, andere glücklich zu machen, was macht das mit dir? Also sagen, deine Kunst muss vor allem das glücklich machen.
Also das ist ja einfach ganz oft so, dass du ganz viele Künstler, die dann auch wirklich über Jahrzehnte Songs singen müssen, die sie ja nicht selber geschrieben haben, wo sie vielleicht gar keinen Bezug zu haben und so weiter. Und ich glaube, da wirst du dann, wenn du wirklich auch wirklich von der Seele her Künstler bist, da gehst du irgendwann dran kaputt. Also das ist, irgendwann wird dich das in die Knie zwingen. So, ne? Und wenn ich hatte das selber, ich war ja mal 2015 in so einer Castingshow gewesen, bin da mal reingerutscht bei ProSieben und so weiter, kann da auch ganz, ganz offen drüber sprechen. Ich habe die Scheiße gemacht, weil ich aber Geld brauchte, um Angst zu machen und war 3 Monate in Barcelona, war eine mega geile Zeit. Ich habe da eigentlich nur gesoffen und Musik gemacht und coole Leute getroffen. Also da war auch Wes Borland von Limp Bizkit und so weiter. Also so eine Leute waren da. Und da mussten wir dann aber auch, also blöderweise habe ich die Scheiße am Ende noch neu gewonnen und musste halt ein Vertragsalbum machen, ja. Und das ist aber nie rausgekommen zum Glück, weil ich einen ziemlich guten Musikanwalt hatte und das im Vorfeld schon alles ganz klar abgeklärt ist, gewesen ist. Aber im Endeffekt, wenn ich mir vorstelle, dass ich mit der Mucke, ja, das hätte bestimmt Potenzial gehabt, so, das war sehr poplastig gewesen. Aber wenn ich mir vorstelle, wenn ich mit dieser Mucke 1 oder 2 Jahre lang hätte tun müssen, ich hätte mir einen Kopf geschossen, ja. Also ich hätte ja nicht mehr in den Spiegel gucken können, so, das hätte ich nicht geschafft, so, ne. Und nee, das wäre nicht meins gewesen.
Spannend. Die Zeit, die rennt. Pass auf. Es ist super spannend. Ich würde mich gerne noch viel, viel länger mit dir unterhalten. Aber ich habe ja noch ein Kunstwerk, über das wir uns auch unterhalten müssen. Das Cover von Gute Laune. Finde ich großartig.
Dankeschön.
Also es beschreibt tatsächlich sehr gut so meinen inneren Zustand, habe ich das Gefühl.
Ich sag, 2025 ist leider mir auch ein wildes Jahr, deswegen auch dieses Artwork.
Genau, aber erzähl mal, wie ist es dazu gekommen? Was ist gegebenenfalls auch die Message des Kunstwerkes Cover?
Also man muss ein bisschen sagen, also wir haben schon, uns war schon klar, dass wir halt mit diesem Album Artwork auch ein bisschen provozieren wollen und eigentlich auch so ein bisschen den gesellschaftlichen Spiegel vorhalten wollen. Weil im Endeffekt ist es natürlich, also erstmal gute Laune in einer Black-Metal-Schrift, ja, in Babyblau, also schon mal in sich alle super kontrovers. Dann wir mit Corpse Pain, also ich meine, wir sind ja nur von Black-Metal, sag ich mal, relativ weit entfernt, obwohl ich teilweise so Bands schon sehr gerne höre. Wieder an dieser Stelle liebe Grüße an Servant, auch gute Freunde von mir. Die habe ich nämlich gefragt, wie man sich da richtig schminkt, weil wir das noch nie gemacht haben. Das ist echt eine Kunst, ey, das ist ja nicht so einfach. Und ich aber halt eben zum Beispiel in einem Kleid und so weiter. Und eigentlich geht es darum, um ganz, ganz viele soziale Themen, also allein, dass ich da zum Beispiel stehe und dann eben ein Kleid anhabe. Es ist einfach nur ein Typ, der ein Kleid anhat. Also das sollte 26 auch kein Problem sein. Da sind wir wieder beim Thema toxische Männlichkeit. Das ist nicht männlich. Gleichzeitig kann aber die Woke-Bubble kommen und sagen, oh, was ist denn das hier? Der macht sich jetzt hier lustig über eventuell irgendwie Transpersonen oder sonst was so weiter. Ist so krass, wie schnell die Leute dann auch anfangen. Wir hatten schon die ersten Reaktionen, wie schnell die Leute ungefragt anfangen, sich ihre Meinung zu bilden, ohne nachzufragen und so weiter. Und genau darum geht's, ne? Also der Gitarrist, der hat da so eine Gummititte in der Hand, der nächste hat einen Baseballschläger hinten in der Hand, der andere hat einen Hund auf dem Arm und so weiter. Und eigentlich ist es nur ein wirklich wahllos zusammengewürfeltes Bild, was verstörend wirkt. Und wir hatten einfach total Bock, dieses Experiment zu fahren. Na, mal kicken, was die Leute anfangen, jetzt da so rein zu interpretieren und mal gucken, was sie uns jetzt hier wieder unterstellen wollen und so weiter. Und deswegen, das ist einfach, ich finde es, das war schon gewollt provokant. Ne?
Darf es ja auch sein.
Und der Elmo, ich habe so eine Elmo-Puppe auf dem Arm. Und da muss ich natürlich dazu sagen, die habe ich nur auf dem Arm, weil wir mal irgendwie eventuell leicht angetrunken auf einem Konzert waren und danach an der Tankstelle waren und noch ein paar Hülsen geholt haben. Und da konntest du für 40 Euro, gab es diesen Elmo zu kaufen. Und ich total besoffen, ich sage, ey, ich brauche diesen Elmo hier, ich kaufe mir jetzt diese Stofffigur. Und der Typ an der Tank hat mich angeguckt und hat gesagt, ich habe mich immer gefragt, was für Leute kaufen sich an der Tankstelle für 40 Euro so eine komische Handpuppe? Und dann habe ich die gekauft und der Rest meiner Kumpels, die dabei waren, haben gesagt, Alter, wieso 40 Euro, bist du bescheuert, Alter? Der landet bei dir im Schrank, den wirst du nie wieder benutzen. Und ich habe den benutzt, einfach nur um meinem Kumpel zu sagen, seht ihr, ich hab's euch gesagt, er wird seinen Platz finden.
Ja, und das wusstest du damals schon. Und so schließt sich der Kreis.
Absolut, Absolut. Und am Ende macht es einfach gute Laune. Deswegen passt das ja.
Genau. Ich habe jetzt noch zwei Standardfragen zum Schluss. Und zwar, die erste ist, für was bist du im Hier und Jetzt dankbar?
Für meine Freunde, für meine Gesundheit und dass ich das machen kann, was ich am meisten liebe, Musik.
Und wenn du einen Wunsch frei hättest, was würdest du dir wünschen?
Dass wir dieses Interview in 10 Jahren nochmal führen und ich dir sagen kann, dass ich genau für dieselben Sachen immer noch dankbar bin.
Okay, ich mache mir eine Notiz in den Kalender. Werde mich melden. Okay, lieber Matze, dann vielen Dank für deine Offenheit, für die Einblicke in 10 Jahre Ängst und für den Blick hinter die Songs des neuen Albums Gute Laune. Das kommt am 27.02. und ihr seid ab 17.04. auf Tour. Wer ist dabei? Es wird Ängst geben und?
Genau, wir nehmen Kumpels von uns mit, die heißen Stakeout, ist eine Berliner Punkband, die wir nehmen immer so Underdogs mit und sind einfach mega geil, super geil in Entertainment. Die spielen eigentlich nur einmal im Jahr immer in Berlin, dann immer ein 3-Stunden-Konzert und wir wollen denen nochmal so einen kleinen Traum erfüllen, dass sie nochmal auf Tour gehen. Und ich kann nur sagen, unfassbar witzige Band. Also wirklich, manchmal wünsche ich mir, dass die weniger Musik auf der Bühne machen und mehr quatschen, weil wirklich ist wie die Ärzte zu ihren Hochzeiten. Es ist wirklich unfassbar. Die machen aber auch gute Musik, da muss man dazu sagen, aber unfassbar witzig.
Okay, also kommt wegen Ängst, kommt aber auch wegen der Vorrede. Und seid pünktlich vor allem. Genau, das ist ja dann immer so.
Auf jeden Fall. Dann könnt ihr mich beim Rauchen und Biertrinken noch sehen. Alkoholfrei.
Genau. Also ihr seht, es hat mehrere Vorteile, zeitig bei einem Konzert aufzuschlagen. Gut. So, in diesem Sinne, mein Name war es und wird es immer sein, Diana Heinbucher. Ich habe euch durch diesen Pit geführt, wie gewohnt. Mein heutiger Gast war Matze von Ängst. Vielen Dank für deine Zeit. Und euch da draußen, danke fürs Zuhören. Bleibt laut, bleibt Metal und lasst auch mal den Punk in euch raus. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
Ciao.